Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Wenn wir an dieses Jahr 2024 denken, dann hat ein Südtiroler etwas geleistet, wo wir alle sagen, wow, 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 wie hat er das nur geschafft? Ja, Stefan Santifaller.
Es ist wirklich unglaublich. Er ist von Portugal zum Nordkap gelaufen und dann die ganze Strecke wieder zurückgeradelt. Ursprung von dem Ganzen ist eine Tumorerkrankung.
Ja, das erste Mal ausführlich darüber spricht er bei dir, Daniel, am Frühstückstisch. Wir haben ihn zum Jahresende nochmal so richtig hochleben lassen, wie er sich's eigentlich so richtig verdient. Ja, Stefan Santifaller.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Bist du jetzt extra zu uns hier ins Funkhaus gelaufen oder doch hast du eher aufs Auto gesetzt?
Ich habe aktuell sehr viele Termine, ja. Dankenderweise muss ich dazu sagen, und bin deswegen mit dem ÖV da zu euch hergekommen.
Stefan, wir sind jetzt ja mittendrin in den Weihnachtstagen. Dir war immer klar, spätestens zu Weihnachten will ich wieder zurück sein, oder?
Ein bisschen früher. Genau, die Weihnachtszeit ist ja schon die kalte Zeit. Aha. Ja, in ganz Europa. Und mir war klar, dass die Kälte mit einem Faktor ist, der das ganze Projekt ja härter macht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich bin früher zurück und zwar schon Anfang November.
Effektiv bist du vor einigen Wochen, wie du gesagt hast, Anfang November zurückgekehrt mit einem langen Bart und mit ganz vielen Erinnerungen, würde ich sagen, oder?
Ganz genau.
Was genau spielt sich jetzt in deinem Kopf ab?
Geil war's. Ich muss dazu sagen, das Projekt war so riesig und so lang. Ja. Mein Ton- und visuelles Bildbandel ist 7 Monate den ganzen Tag gelaufen. Die haben so viele Eindrücke, die allem noch nicht ganz in die richtigen Worte fassen kann. Mhm. Und das Ganze bedeutet für mich, das Projekt war so vielseitig und so emotional und intensiv, dass ich es auf keinen Fall missen möchte.
Jetzt bist du quer durch ganz Europa gelaufen. Ich denke mir, wenn man da zurückkommt ins normale Leben, dann ist das nicht ganz einfach, oder?
Es war am Anfang durchaus ungewohnt, vor allem wenn ich an Lissabon denke. Da kommst du gefühlt von 7 Monaten aus dem Wald, auch von der Straße in die riesige Großstadt. Das Erste, was mich überfordert hat, war der Lärm. Ich bin den ganzen Tag gleich mit Kopfhörer die Runde gegangen und geradelt, weil es alles für mich so ungewohnt, hektisch und viel war. So langsam gewöhnt sich der Körper an alles und nach wenigen Tagen hat sich der körperliche Stress geleckt. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich damit etwas gefunden habe, wo ich in baldiger Zukunft wieder unpacken will und das nächste Projekt realisieren will.
Da sind wir gespannt. Wie sehr würdest du sagen, haben dich diese Monate jetzt verändert? Haben dich die überhaupt verändert?
Das Ganze war wortwörtlich ein sehr bewegendes Projekt, einerseits physisch, ich meine, es waren 14.000 Kilometer und auch mental und emotional eine Zeit, wo ich sage, es war ja für mich weltbewegend und mitunter die schönste, intensivste und emotionalste Zeit in meinem Leben.
Jetzt ziehen ja viele von uns so am Ende des Jahres immer Bilanz, ganz kurz. Wie fällt deine 2024er Bilanz aus?
Überwältigend und unerwartet. Das ganze Projekt habe ich ganz spontan am 15. Jänner entschieden, organisiert, geplant, alles allein, vor meinem Laptop in Brixen. Und jetzt, da Ende des Jahres bei Ihnen zu sein und dann einmal gemeinsam zurückzublicken, ist unbeschreiblich und zeigt für mich oder sagt mir, dass alles möglich ist. Man muss einen ersten richtigen Schritt machen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, bevor du gestartet bist, haben wir uns hier im Funkhaus kennengelernt und da hast du mir von dieser Idee erzählt und hast gesagt, jetzt bin ich erstmal nicht mehr Fotograf, sondern konzentriere mich voll auf das. Diesen Schritt wirst du nie bereuen, dein ganzes Leben lang, oder?
Na.
Du, klare Antwort. 7.700 Kilometer ist er durch Europa gelaufen, also von Portugal bis zum Nordkap und das Ganze ist er dann auch wieder mit dem Radl zurückgefahren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als du im März in Portugal losgestartet bist, da war ich selbst dort im Urlaub und das Wetter, ja, nicht ohne. Hast du da in keiner Sekunde dir gedacht, boah, will ich mir das schon antun jetzt hier?
Portugal, die ersten Tage Ende März waren die wichtigsten Tage vom ganzen Projekt. weil sie einerseits der Start waren und zweitens sehr hart und intensiv aufgrund der Kälte und des ständigen Regens, weil ich gewusst habe, okay, wenn es scheitert, jetzt oder danach gar nicht mehr. Die haben mich vorbereitet auf ja, eine sehr intensive Zeit und durchaus aktiv ins Abenteuer und ins Projekt einstarten lassen.
Ich glaube, keine Unterhose von dir war noch trocken in dieser Zeit. Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend?
Frustrierend nicht. Es ist motivierend, weil man sich die Frage stellt, wie schaffe ich es jetzt wieder drucken zu kriegen? Und es geht allem weiter. Und das ist etwas, was ich während der Reise gelernt habe, egal wie schlecht man sich fühlt, egal wie schlecht und ungünstig die Umwelteinflüsse sein, man muss kreativ, flexibel und allem positiv bleiben und es geht allem weiter.
Ich glaube, das Wichtigste ist eben immer optimistisch zu bleiben, oder?
Weil ganz genau. Entscheidender Faktor, bedingungsloser Optimist zu sein.
Ja, genau. Und da spielt der Kopf eine sehr wichtige Rolle unterm Strich, oder?
Ganz genau. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass 90% vom Projekt Kopfsache sein und der Rest ja, physischer Natur. Aus dem Grund, weil ja nicht wie ein Leistungssportler zur Weltmeisterschaft, zur Olympiade, in der einen Minute oder in der einen Stunde physisch und mental 100% da sein muss. Ich bin ja draußen und ob ich heint einen Marathon renne oder 35 Kilometer oder 60 Kilometer, ist ja völlig dahingestellt. Mein Ziel ist es, am 24. September am Nordkap zu sein und ob ich heint aufgrund der Umwelteinflüsse schaffe, 85% zu geben, ist irrelevant.
Jetzt, wenn wir so einen Marathon laufen würden, dann hätten 99% von uns schon genug. Warum wolltest du die Strecke auch noch zurückradeln?
Kurz, weil es so Bock gemacht hat.
Dann hast du deinen Bruder angerufen und deinen Vater, glaube ich, oder? Und hast gesagt, bringt mal Radl. War so?
Indirekt. Ja. Es ist natürlich hinter die Kulissen sehr, sehr viel organisatorisch-logistisches passiert. Von mir allein in meinem Zelt. Der Gedanke, das Projekt des Rückradelns ist am 8. Mai tatsächlich zu meinem Geburtstag in Spanien, in Katalonien aufgekommen.
Da schon, okay.
Weil wir gedacht haben, okay, was ist das jetzt für ein Gedanke? Lass mal wirken, überstürze jetzt nichts, konzentriere dich auf den Weg Richtung Norden. Und als ich dann in Köln einen entscheidenden Menschen getroffen habe, der mich unterstützt hat und gesagt hat, Stefan, ich finde das so geil, wir unterstützen dich. Ich habe gewusst, okay, jetzt ist der Moment da, jetzt hole ich den Gedanken wieder her und setze ihn um. Und von da an die Wochen und ja, die restlichen Monate allein auf Nacht und die Nacht in meinem Zelt geplant, organisiert, delegiert und bis zum Schluss ist Radl in letzter Sekunde am Nordkap umgekommen.
Ja, wie war dieser Moment, als du nach deinem Marathon ganz im Norden angekommen bist?
Dazu muss ich sagen, für mich hat das Projekt einmal ein Start und ein Ende. Ja. In dem Fall war der Start in Portugal. Am Leuchtturm Cabo de São Vicente und das Ziel ursprünglich dann am Nordkap. Und ich habe gelernt, dass für mich der Startpunkt und der Zielort nie der emotionalste Moment sein, sondern allem ein paar Tage versetzt. Und in dem Fall war es 3 Tage vor dem Nordkap, wo ich unglaublich eine günstige Situation gehabt habe. Es war noch spätsommerlich warm. Ich bin mit kurzer Hose und kurzen Leiberle entlang der Fjorde gelaufen. Rechts von mir schwimmen die Wale und ja, gewiss, das Ganze ist der Dank und der Lohn für die ganzen müden, die harten Momente, was ich in den letzten Monaten aufgewendet habe. Und dann am Nordkap oben zu stehen, zu wissen, okay, die letzte Nacht war totaler Wetterumschwung, es ist jetzt mittlerweile Winter geworden, war für mich nicht mehr der schönste Moment, weil es eiskalt war, Windböen bis zu 60 km/h und ja, mich nicht lange an dem Ort bleiben lassen haben.
Was zeichnet dich persönlich jetzt so aus?
Mich persönlich zeichnet aus, dass ich ein sehr vielseitiger Mensch bin, dass ich gelernt habe, die Sachen zu machen, für die, was ich brenne und immer, fast immer positiv gelaunt bin.
Bekannt geworden bist du ja bei uns im Land, vor allem als Fotograf, gemeinsam mit deinem Bruder. Wie sehr vermisst du das?
Das ist mitunter das, was ich am meisten vermisst habe während meinem Projekt. Ich habe gesagt, das Ganze wird ein Abenteuerprojekt, wo ich es schaffe, alles live mit meinem Handy zu dokumentieren, weil ich mich auf meinen Körper fokussieren will. Die Kamera war während dem Projekt der falsche Begleiter gewesen. Gleichzeitig muss ich sagen, es war der Faktor, das, den ich am meisten vermisst habe. Ich bin Künstler, Fotokünstler vom tiefen Herzen. Mhm. Und für die nächsten Projekte weiß ich, was ich wieder an meiner Seite habe.
Also die Kamera.
Genau.
Die professionelle. Was machst du eigentlich am liebsten, wenn du jetzt Zeit für dich hast?
Wenn ich Zeit für mich habe, momentan sitze ich mit einem Tee auf die warme Ofenbank, lass das Projekt Revue passieren und lese verschiedene Abenteuerbücher, die mir Inspiration und Motivation für nächste Projekte geben.
Eine Freundin, hat die so in einem turbulenten Leben Platz? Oder?
Sie kann Platz haben, fühlt sich für mich an der Stelle aktuell nicht stimmig an.
Was viele nicht wissen, den Ursprung des Ganzen hat mitunter auch deine Tumorerkrankung vor 3 Jahren, gell?
Genau so ist es. Es war mit Sicherheit einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich das Projekt so realisiert habe, wie es realisiert habe, und zwar in Form meiner Narbe von Portugal bis zum Nordkap. Dazu will ich auch sagen, dass es nicht der alleinige Grund war, aber mit Sicherheit der, der das Projekt so speziell für mich gemacht hat.
Ja, du hast eine große Narbe an der Schulter und das hast du irgendwie auf die Karte projiziert, oder?
Genau. Die Zeit war für mich sehr emotional und ich habe gewusst, ich mache jetzt mein erstes großes Projekt, lebe quasi meinen Traum, der eine Geschichte erzählen soll, um Leute zu inspirieren, zu motivieren und schlussendlich zu mobilisieren. Habe dann ein Foto von meiner Narbe gemacht, habe sie auf die Landkarte gelegt. Und das Projekt war klar. Es geht von Portugal zum Nordkap.
Du hattest das Glück, dass es ein gutachtiger Tumor war. Aber trotzdem ist es ein Moment, vor allem, ich denke mir, bis es zu dieser Diagnose kam, da wird einem der Boden unter den Füßen einfach weggezogen, oder?
Genau so war es. Ich war praktisch in meinem physischen Hoch, damals in Innsbruck, und bin von einem Tag auf den anderen in das mentale Tief gestürzt und habe dann gelernt, für mich, für meine Rechte, und in einer Zeit, die für uns alle nicht so einfach war, im Jahr 21, für mich zu kämpfen. Und habe gelernt, dass man nie weiß, wenn man sich vielleicht normal in einer Situation befindet, und dann dadurch beschlossen, meine Träume zu leben.
Wie ist es eigentlich zur Diagnose gekommen? Weil du bist ja extrem sportlich fit. Ich glaube kaum, dass du in einer Sekunde daran gedacht hast, dass da vielleicht was Gröberes sein könnte.
Genau so war es. Die Diagnose ist unter Umwegen entstanden, und zwar bin ich beim Traillaufen in Innsbruck gestürzt, habe mir das Bandel gerissen am Fuß, bin dann durch die Physio über ein durchaus sehr freundschaftliches Verhältnis auf die in meinen Augen entstandene Muskelverhärtung in meiner linken Schulter gewarnt worden, dass es in dem Fall keine Muskelverhärtung ist, sondern durchaus was anderes sein kann, und durch Kontrollen beim Arzt bin ich dann schnell draufgekommen, dass es ein Knochentumor ist.
Eben bis zu dieser Diagnose hat es sehr lange gedauert, und ich glaube, da auch psychisch macht man da sehr viel durch. Hast du heute noch Angst vor einer Erkrankung, oder wie bist du mit dem umgegangen?
Für mich das Intensive war, 13 Monate lang zu warten mit einer Diagnose, die nicht besonders gut ausgeschaut hat.
Ja.
Mit einigen Indizien dafür, dass es bösartig und in dem Fall Krebs ist. 13 Monate zu warten, mehrmals die Mitteilung zu kriegen, die Operation ist abgesagt bzw. verschoben worden, auch wenn du schon praktisch auf den OP-Tisch liegst. Dann wiederum zu sagen, alles ist gut, ich schaue weiter positiv in die Zukunft, war nicht einfach. Ich habe es aber trotzdem geschafft und bin nie ganz in das mentale Loch gestürzt und will Leid schlussendlich durch mein Projekt Mut geben, um auch positiv weiter in die Zukunft zu blicken und nie Stopp zu sagen. Es geht allem weiter, egal wie unsicher die Situation zu scheinen mag.
Wenn man so einen Marathon von Portugal bis zum Nordkap läuft, wie erlebt man das drumherum? Ist man da nicht irgendwie in einem Tunnel?
Du bist in einem einzigen Tunnel.
Kriegst du
das Einzige, was den Tunnel von normal herkömmliche Tunnel unterscheidet, ist, dass er nicht dunkel ist, sondern genauso wie wir die Umwelt in uns wahrnehmen.
Aber konntest du die Umwelt wahrnehmen, oder?
so intensiv wie noch nie. Ja.
Wo war es am schönsten?
Was am schönsten ist, kann ich an der Stelle nicht beantworten, weil ich ja wortwörtlich gesehen habe, dass unser Kontinent Europa so vielseitig und so wunderschön ist, dass es fast schon frech war zu sagen, da war es am schönsten.
Ich habe mir jetzt gedacht, du sagst, in Südtirol ist es immer noch am schönsten, aber es gibt auch andere schöne Plätze, oder?
Dazu muss ich sagen, Südtirol ist für mich auch mitunter der schönste Ort der Welt. Ist aber jetzt nicht auf meiner Route gelegen, warum ich ihn jetzt auch nicht genannt habe. Dazu will ich auch sagen, dass ich Südtirol ja als kleines Kind schon kennengelernt habe und der Meinung bin, es braucht Zeit. Vor allem Zeit im Ausland, um den Ort wieder so richtig schätzen zu lernen.
Da bin ich bei dir. Du Stefan, welche Momente oder Begegnungen vor allem auch wirst du nie vergessen? Was fällt dir da so ein?
Es sind zwei Geschichten. Ja. Einerseits eine Geschichte in Frankreich, nachdem ich ja die Pyrenäen durchquert habe, plötzlich an der Tür von einem jungen Franzosen zu stehen, der die eingeladen hat und schnell zu merken, ich bin da jetzt inmitten einer ja, durchaus depressiven Phase eines Menschen. Ihn dann versuchen zu motivieren, zu inspirieren und ja, zu schaffen, ihn in Schuhe zu bringen. Und zwar nicht in Laufschuhe, sondern in Radlschuhe, weil Laufen hat er nicht gewählt, wegen schlechtem Wetter. Er hat mich dann begleitet. Erst waren es 10 Kilometer, es sind dann 30 geworden. Und zu merken, der zurückgezogene, stille Mensch fängt auf einmal wieder an, mit fremden Menschen auf dem Radlweg zu reden. Er nimmt aber meine Geschichte, um in Austausch zu gehen. Und zwar mit Worten wie, der da hinten rennt nach Norwegen. Das war für mich so ja, emotional. Und dann am oben praktisch am Arm zu sein und er sagt dir, Stefan, der Tag heute war der schönste in meinen letzten 5 Jahren. Das sind Momente, wo ich weiß, ey, die Route hat genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorbeigeführt.
Und ihr habt euch über Instagram kennengelernt, oder?
Ganz genau. Er hat sich geschrieben und gesagt, hey man, what are you doing? Was machst du? Ich finde das so inspirierend. Ey, du kannst bei mir schlafen. Und genau, Sam, bin ich der Typ, der sagt, ey, weißt du was, ich stürze mich an das Abenteuer. Keine Ahnung, was das für ein Mensch ist, aber let's see, lass mal schauen, was passiert.
Was war so die zweite Geschichte, weil du hast gesagt, zwei besondere Geschichten?
Ganz genau. Und die zweite war für mich meine Highlight-Geschichte, und zwar auf dem Rückweg in Dänemark, als sich eine Frau bei mir gemeldet hat, auch aufgrund dessen, weil sie inspiriert war. Und zwar hat sie mir gesagt, ich habe sie ja durch meine Ausdauer und mein Durchhaltevermögen in die ja, mit dunkelsten Stunden ihres Lebens positiv begleitet. Und zwar, weil sie ja gegen Brustkrebs gekämpft hat in der Zeit. Ich bin auch wieder zu ihr gefahren und gesagt, ich will mir deine Geschichte unhorchen. Und bin dann in ihrem Garten gestanden, an den zugewilderten Garten gesehen, voller Äpfel, und habe sie gefragt, was machst du mit den Äpfeln? Und das war die Frage, die mich schon gefroren hat, weil sie zu mir gesagt hat, ich schaff's nicht. Ich liebe meinen Garten, aber aktuell schaffe ich es nicht, das allein zu machen. Und ich habe gewusst, okay, die Frage hast du eher sparen sollen. Und als sie dann in die Reha gefahren ist, zu ihrer Ärztin, habe ich gewusst, das ist mein Moment, warum ich gerade da bin. Ich habe einen Korb genommen, bin in ihren Garten und habe die Äpfel gepflückt, Ast für Ast. Und als sie dann zurückgekommen ist, die Körbe sind zwischen uns gestanden, sie schaut mich an, hat es nicht glauben gekannt, ist in Tränen ausgebrochen. Und ich habe gesagt, das habe ich getan, weil ich es gewählt habe. Und das sind für mich die Geschichten, die das Projekt so speziell machen. Und zwar nicht der Gedanke, höher, schneller, weiter, ich will, und ich bin auch der schnellste und weiteste Läufer, sondern ich will einfach Menschen inspirieren, ans Positive zu glauben und mit voller Energie in den Alltag zu starten.
Hand aufs Herz jetzt. Wie oft wolltest du abbrechen, wo du gesagt hast, ich schaffe es vielleicht auch nicht mehr?
Gar nicht.
Nicht einmal.
Nicht einmal. Es hat einen Moment gegeben, wo ich gewusst habe, das ist jetzt eine durchaus ernstzunehmende Geschichte, und zwar Sehnenentzündung im Pferdefuß. Ich habe gewusst, die Wert kommen. Ich bin kein Läufer gewesen, ich bin noch nie einen Marathon gerannt zuvor. Stehe dann in der Sierra de Cazorla in Spanien, in Zentralspanien, eins damit abgelegensten Gebiete vom ganzen Projekt. Und meine Fiers brennen, als würde dir wirklich jemand mit dem Messer mit jedem Schritt ins Bein stechen. Und ich habe gewusst, auch da lenkt die ab und sagt dir einmal, keep pushing, halt durch, mach weiter. Und haben dann das Glück gehabt, einen Physio kennenzulernen, auch wieder über Social Media, der eine Zweitliga-Fußballmannschaft aus Spanien begleitet und ja, sich auch durch mein Projekt sehr inspiriert gefühlt hat, mich behandelt hat. Eine Stunde später hat er gesagt, Stefan, jetzt kannst du wieder rennen. Und genau so war's.
Wie hast du dich aber ansonsten Tag für Tag motiviert? Weil das Wetter war ja nicht immer schön. Das sind die banalen Sachen. Also du bist nicht immer gleich gut drauf.
Es ist genau so. Also kein Tag ist gleich wie der andere. Und trotzdem habe ich gesagt, ich mache meine Routine genauso weiter, egal wie die Umwelteinflüsse sein, egal wie stark es regnet, egal wie kalt es ist. Und zwar mit einem einzigen Satz, und das heißt, New Day, New Adventure. Ich habe es allen wieder gesagt, die Leute haben mich auch gefragt, hey, was ist das, was ist das? Und ich habe gesagt, New Day, New Adventure ist für mich mein täglich morgendliches Ritual. Und zwar ist nicht irgendein Hashtag oder irgendein Spruch, sondern es ist eine Haltung und für mich Lebenseinstellung zu sagen, ey, der Tag heute ist der wichtigste, weil der bereitet mir auf morgen vor. Ganz egal, wie hart er ist, der Morgen wird noch härter, deswegen ist Training für morgen. Es geht darum, die Grenzen ins Positive zu verschieben und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional.
Der härteste Moment, wenn du an diese ganze Zeit denkst?
Die Sehnenentzündung.
Wie sehr hast du es genossen, in den letzten Tagen Zeit mit deiner Familie und mit deinen Freunden zu verbringen?
Unfassbar schön. Weil ich ja als anderer irgendwo als gleicher und gleichzeitig als anderer Mensch zurückkommend bin und auch da wieder meine Familie inspirieren kann als jemand, für den das Jahr unerwartet intensiv und überwältigend wird. Und was? Ich kann auch im engsten Kreis genau das positiv Erlebte und den Funken zum Überspringen bringen und auch meiner Familie sagen, ey Leute, es kann es auch, ganz egal wie alt ihr seid, ganz egal in welcher Situation ihr seid, ey, Träume kann man verwirklichen.
Wie sind deine Eltern damit umgegangen, wenn du gesagt hast, so, ich bin jetzt mal weg, 7-8 Monate?
Am Anfang wurde es nicht ernst genommen, sozusagen, ja krass, macht er eh nicht. Und so war es auch für mich, ich habe gesagt, ich schlafe jetzt noch eine Nacht drüber, weil ich will die Entscheidung einmal treffen und danach tue ich es oder ich tue es nicht. Und dann am nächsten Tag hat es durchaus für Verwirrung und Verblüffung gesorgt, auch in meinem engsten familiären Kreis, weil sich das keiner vorstellen gekannt hat. Und für mich war es auch ein großes Risiko, das dann auch öffentlich zu machen und dann auch durchzuziehen. Und trotzdem war es unglaublich schön zu sehen, dass auch für Leute, die am Anfang den großen Wert der Inspiration in so einem Projekt nicht sehen, dann bis zum Schluss echt sehen und voller Unterstützung hinter mir stehen und das gleich genießen wie ich.
Du, wie viele, was mir gerade einfällt, wie viele Laufschuhe hast du zerstört in dieser ganzen Zeit?
Darf ich die Frage kurz zurückwerfen und dich fragen, wie viel schätzt du, dass ich Laufschuhe verbraucht haben?
Boah, so spontan 8 bis 10, keine Ahnung.
Du liegst genau richtig, genau so war es. Ich habe 10 Barren Laufschuhe dabei gehabt, also für alle 700-800 Kilometer ein Barren Schuhe.
Stefan, dieses Abenteuer ist damit abgeschlossen, aber das nächste wartet bereits, oder? Was kommt jetzt als nächstes?
Genau so ist es. Wie davor schon angekündigt haben, war der Aspekt, der mir am meisten gefallen hat während der ganzen Reise, meine Kamera, das Kreative. Dass ich leider durch mein Smartphone sehr begrenzt ausleben gekannt habe. Und ich selber sehe mich nicht leider als Abenteurer oder Fotograf, sondern ich sehe mich als die Schnittstelle, als Art-Venturer. Ich sehe mich in der Position, wo ich sage, ich bin sehr vielseitig und ich will die Kunst und das Abenteuer miteinander verbinden und zu einem neuen Erlebnis machen, das es so noch nicht gibt.
Du, das klingt alles sehr mystisch. Erzähl mal ein bisschen konkreter, was wird das?
Schlussendlich kennt man mich als Landschafts- und Kunstfotografen.
Das heißt,
ich habe auch schon einige Ausstellungen und so weiter gemacht. Habe jetzt mein erstes Abenteuerprojekt gemacht, weil ich ja weiß, ich bin Art-Venturer und ich wollte jetzt mal meinen Körper challengen, um für mich selber die Referenz zu haben, bin ich es wirklich? Kann ich meinen Körper so Geschichten? Und habe jetzt gelernt, ja, er kann es und jetzt steht mir nichts mehr im Weg.
Anders gefragt, wohin geht's?
Das war's noch keiner.
Okay. Außer nicht mal du? Ah, du schon, okay. Sonst, wenn du so in deine Zukunft schaust, in 10 Jahren, wo siehst du dich da?
In 10 Jahren sehe ich mich menschlich, auch nur als der ich jetzt bin. weil ich einem sage, eigentlich habe ich es schon in mir, ich will es jetzt leider sichtbar machen. Und das ist nicht einfach, sich danach auszuleben, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Und ich muss, und ich will auch meinen Weg da in dem Ganzen finden. Und ich sehe mich als der, weiterhin der, der Menschen bewegt, inspiriert, um nicht daheim von Smartphone zu und Anführungszeichen zu vollenden, sondern sich einfach so wie Schuhe unleg und außen geht.
Was machen wir mit der Familienplanung? Gibt es da irgendwelche Pläne? Oder?
Familienplanung denke ich jetzt noch gar nicht tun. Ich bin aber ein Mensch, der sagt, ich schließe es nie aus. Wenn es soweit ist, dann bin ich sicher der, der es extrem genießt. Aber aktuell ist nicht passend.
Kein Sonntagsfrühstück, auch nicht das letzte in diesem Jahr, beenden wir ohne unser kleines, aber feines Abschlussspiel. Mein Satz, dein Satz. Ein leichtes für unseren Gast diesmal, Stefan Santifaller. Da hast du dieses Jahr schon mehr bewiesen, als diese Fragen hier zu beantworten. Mein Abenteuer dieses Jahr war...
bewegend.
Wer Stefan Santifaller kennt,
der weiß, dass es durchaus extrem werden kann.
Musik bedeutet mir...
alles im Leben. Ich finde Musik ist mitunter das Schönste und das, wo ich die Zeit völlig vergiss. Und zwar noch eher wie auf ein Abenteuer.
Mhm. Spielst du ein Instrument auch?
Ich habe als kleiner Junge Trompete und Flügelhorn gespielt und habe dann irgendwann ein Keyboard ausgeliehen von einer guten Freundin von mir, habe es mir selber gelernt. Und als dann im Jahr 21 für mich eine sehr emotionale Phase war, habe ich gewusst, die Zeit ist wieder so wertvoll für mich. Und zwar, jetzt geht es einfach darum, sich eine Gitarre zu kaufen und die ganzen Emotionen in Worte und Melodien zu verfassen.
Falls Sie das jetzt eingeschaltet haben, was Stefan da genau gemeint hat, es gibt alles ab 12 zum Nachhören auf Südtirol 1 IT. Ich liebe
Musik.
Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
Schau, dass ich nicht mehr schlecht drauf bin.
Meine Tumorerkrankung war?
Für mich der entscheidende Zeitraum in meinem Leben, um zu wissen, einerseits, es ist nicht zu spät und zweitens zu lernen, ja, durchaus einmal egoistisch zu sein, zu sagen, ich kämpfe für meine Rechte und ich kämpfe vor allem für meine Träume.
Am schönsten finde ich es,
in die Dolomiten an einem warmen, sonnigen Herbsttag im Gros zu liegen und einfach die Aussicht zu genießen.
Das Jahr 2024 war für mich
bewegend und unbeschreiblich, noch immer.
Von 2025 erwarte ich mir,
dass ich all meine Erfahrungen und Learnings mit der Welt teilen kann in Form von Vorträgen und vielleicht von einem Buch.
Herzlich lachen kann ich über
Witze.
In meiner Freizeit
liebe ich es zu sporteln, mich kreativ mit meiner Kamera in den Bergen auszuleben und zu musizieren.
Am liebsten schaue ich
Abenteuerfilme.
Und ich werde auch weiterhin
meine Träume leben.
Ja, vielen Dank für dieses sehr schöne Sonntagsfrühstück. Ja, perfekt zum Abschluss dieses Jahres. Sehr motivierend. Vielen Dank, Stefan, für deinen Besuch. Und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinen Gästen, also dir. Bitteschön.
Vielen Dank für die Einladung und die Zeit an einer Plattform, wo man ja Menschen erreicht und inspirieren kann. Und genau deswegen will ich abschließend auch nochmal sagen, Leute, es ist nie zu spät. Sitzt nicht daheim vor ein kein Smartphone. Und vor allem bleib's nicht sitzen, sondern holt denk die Inspiration, steht's auf und lebt's enkere Träume.
Das klingt ganz danach, als ob er noch sehr, sehr, sehr viel vorhat. Wir sind gespannt.
Sehr sympathischer Gast. Und sympathisch geht's auf jeden Fall weiter im nächsten Sonntagsfrühstück hier bei uns aus Südtirol 1. Da erwartest du nämlich Andrea Götsch.
Die Südtiroler Profi-Klarinettistin. Allererste Südtirolerin überhaupt in der Geschichte der Wiener Philharmoniker dort. Wow. Allererste Frau an der Klarinette dort. Wirklich pünktlich zum neuen Jahr perfekter Sonntagsgast.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.